Ich freue mich auf den Himmel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir leben eigentlich nicht für hier, ja? So, ich freue mich total auf den Himmel. Du, auf die Lobpreisparty, ey, das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Und es hört nicht auf. Könnt ihr das vorstellen? Das wird krass, ey. Oh, ich freue mich da total drauf. Manche Leute, die freuen sich hier nur auf Erden zu leben. Also es ist so schön, wir dürfen uns auf den Himmel freuen. Es ist so wundervoll, es ist so herrlich. Und ich denke, umso älter man wird, umso mehr sollte man Freude auf den Himmel haben. Weil du kommst immer näher. So, manche denken immer, nein, ich komme immer näher dem Tod. Du kommst immer näher dem Leben. Halleluja. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der einzigste Weg. Nicht Allah, nicht Buddha, kein anderer Gott, nur Jesus Christus allein. Halleluja. Er ist der einzigste Weg, nicht irgendein Weg. Es gibt viele Wege nach oben, aber nur ein Weg zu Jesus. Wer hat das gesagt? Der Matthias hat das glaube ich, gesagt. Von ihm habe ich das. War cool. Der Matthias hat das letztens gesagt. Ja. Halleluja. Viele Wege führen nach oben, nur ein Weg in den Himmel. Hat mir gefallen. Das ist echt cool. Halleluja. Wie wundervoll ist das? Ah, oh, danke Jesus. Also ich freue mich. Halleluja. Halleluja. Wie wunderbar ist das? Halleluja. 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 Oh, Halleluja. Sag mal deinem Nachbarn Halleluja. 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 Es ist so schön. Es ist so herrlich in der Gegenwart des Herrn. Weißt du, oh, wir haben das so gesungen. Er ist alles in allem. Weißt du, er ist alles in allem. Wenn wir in ihm sind und er in uns. Das ist der Hammer. Wen sollten wir fürchten, wenn er für uns ist? Das ist so wunderbar. Das ist so herrlich. Hallo, ich werde das Video ermutigen, wenn ich das in die Gruppe reinstelle. Weil da geht es um verfolgte Christen, die haben Hunger und Not, leiden Hunger und Not und die sind bombardiert worden. In einer Kirche ist ein Anschlag verübt worden und momentan läuft da eine riesengroße Verfolgung und Moslems bringen Christen um. Aber weißt du, was die Christen machen? Die vergeben ihnen. Und die beten für sie. Und die Leute, da war jemand, der kam von der Presse und der sagte, wie geht das? Wieso kann der dem vergeben? Und Moslems bekehren sich zu Jesus Christus der Reihe nach. Warum? Weil sie die Liebe sehen. Weil sie sehen, weißt du, wir morden nicht, wir töten nicht, wir lieben und vergeben, weil unsere Heimat ist nicht hier. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind nur Fremdlinge hier. So, manche leben, als wäre das wirkliche Leben. Aber das echte Leben ist nur bei Jesus. Das ist das echte Leben. Er gibt Frieden. Und wir leben mit ihm für die Ewigkeit. Wie hat Paulus in einem seiner Briefe geschrieben? Sucht dir Leute, die ihr Leben hingegeben haben. Leute, die haben ihr Leben hingegeben. Nicht, die werden irgendwann ihr Leben hingeben, wenn die mal sterben. Sie haben ihr Leben schon bereits hingegeben. Das sind Leute, nach denen man Ausschau halten sollte. Sagt das Wort Gottes. Ist das nicht wunderbar? Das sind Leute, mit denen du Gemeinde bauen kannst. Menschen, die ihr Leben hingegeben haben. Ein Toter schlägt nicht zurück. Wer ist tot? So, wenn wir gestorben sind, Paulus hat das so schön im Römerbrief, wenn wir der Sünde abgestorben sind, wie könnten wir dann sündigen? Haltet euch der Sünde nun für tot. Ja, da halten wir uns halt für tot, aber das ist ja nicht real. Das ist die Realität. Wenn wir verstehen, die Realität ist, halten wir uns für tot für die Sünde. Wenn wir da mehr und mehr reinkommen, das ist gut. Das ist nicht einfach ein Wunschgedanke. Sondern wir halten uns dafür tot. Natürlich werden wir immer wieder mal fallen. Aber weißt du, die Hand des Herrn ist da, die uns aufrichtet, die da ist und sagt, und weiter geht's. Halleluja. Oh, das ist so wunderbar. Es ist so herrlich und so spannend, mit Jesus zu leben. Halleluja. Und ich habe das Gefühl, es wird immer spannender. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es wird immer spannender. Halleluja, das ist so wunderbar. Okay, ich hab zwei Dinge heute auf dem Herzen, möchte ich mit euch durchgehen ein bisschen. Und zwar stehen beide Stellen, die ich so vom Herrn bekommen habe, im Hebräerbrief. Und fangen wir mal an zu lesen. Hebräer 6 kannst du aufschlagen. Hebräer Kapitel 6. Halleluja. Danke, Jesus. Ach Gott, das ist so gut. Halleluja. Danke, Jesus. Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht. Ich merke an eurer Begeisterung, ihr seht das genau so. Gott ist nicht ungerecht. Genau, Amen. Dann habe ich da irgendwie Zweifel gespürt. Gott ist nicht ungerecht.
Amen.
Amen. Ja, aber weißt du, in meinem Leben, Gott ist nicht ungerecht. Aber weißt du, was ich die Woche erlebt habe? Gott ist nicht ungerecht. Gott ist nicht ungerecht. Egal, was wir erleben, egal, was wir durchmachen, Gott ist nicht ungerecht. Das ist wichtig zu wissen. Warum? Weil wir sonst Gott Unrecht tun. Wir sagen sonst, Gott ist schuld. Ja, Gott ist schuld an Frieden, an Freude, an Gerechtigkeit, an Liebe. Absolut. Amen. Aber er ist nicht schuld an Ungerechtigkeit. Er ist es nicht. So egal, was in unserem Leben ist, wir können Gott nicht verantwortlich machen für Ungerechtigkeit. Weil Gott ist nicht ungerecht. Oh, wie wunderbar ist es, das Wort zu haben, oder? Wenn du dich immer gefragt hast, ist Gott vielleicht doch mit mir aber ungerecht? Ja, mit manchen ist er nicht ungerecht, das sieht man, die sehen so gesegnet aus. Aber es kann es sein, dass ich vielleicht, weil ich nicht so gesegnet bin, meiner Meinung nach, vielleicht ist es ja doch, dass Gott ungerecht ist, dass er andere bevorzugt. Nein, Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht. Fertig. Aber, nein, nix aber. Gott ist nicht ungerecht. Fertig. Das ist die Wahrheit, dass Gott nicht ungerecht ist. So egal, was in deinem Leben passiert. Davon abgesehen, darauf gehen wir ja gerade nicht ein. Wir gehen nur darauf ein, dass Gott nicht ungerecht ist. Ja, aber warum passiert das und das in meinem Leben? Gott ist nicht ungerecht. Das steht schon mal fest. Und bevor du dein Leben weiter betrachtest, was du als ungerecht empfindest, musst du als erstes verstehen, Gott ist nicht ungerecht. Ich kenne jemanden, der ist sehr ungerecht. Das ist der Teufel. Der ist ungerecht. Aber Gott ist nicht ungerecht. Der Teufel ist ungerecht. Amen. Aber nicht Gott. Gott ist nicht ungerecht. Und jetzt wird es weiter beschrieben, was in diesem Fall auch gemeint ist, warum Gott nicht ungerecht ist. Er ist generell nicht ungerecht. Aber hier sehen wir eine Stelle, die auf etwas Bezug nimmt. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergesse. Das, was wir machen für den Herrn, das, was wir tun, vergisst er nicht.
Amen.
Ist es nicht, wow! Das, was wir für ihn tun, guck mal, euer Werk und die Bemühungen in der Liebe, dass er sie vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Hier sehen wir, Gott ist nicht ungerecht. Weißt du, manchmal, wir machen in der Gemeinde und wir versuchen, jeder hier in der Gemeinde, wir haben das ja am Freitag besprochen, wir wissen das jetzt, jeder in der Gemeinde ist wertvoll und jeder in der Gemeinde hat seinen Platz und jeder in der Gemeinde macht seine Aufgabe und wir warten und wir beten für das, was noch kommen wird in der Zukunft. Eine Zurüstungsstätte, wo Menschen ausgebildet werden und so weiter. Aber wir laufen darauf hin, auf das, was das Wort gesagt hat. Ja? Aber hier ist es wichtig, all das, was wir tun, all die Bemühungen, all der Schmerz, all die Zurückweisung, all das, was wir durchmachen, indem wir in der Gemeinde sind und mit dem Herrn gehen und den Heiligen dienen, da ist jeder von euch gemeint. Das vergisst Gott nicht. Vielleicht denkst du, Menschen vergessen das vielleicht. Ja, bestimmt sogar. Nicht vielleicht, bestimmt. Ich bestärke dich darin. Bestimmt bist du mal hier gelobt worden in der Gemeinde, wie wundervoll du geputzt hast. Und jetzt denkst du, Mann, haben wir schon seit 2 Jahren nicht mehr gelobt. Dich haben wir ja glatt vergessen. Aber weißt du was, das ist ja egal. Gott hat dich nicht vergessen. Jetzt denkst du vielleicht, Stefan, aber das ist fies, dass du jetzt sagst, das ist egal. Ja, aber guck mal, wie oft vergisst du mir zu sagen, dass du die Predigt gut fandst? Und soll ich dir was sagen? Gott vergisst es nicht. So, also wenn du deinen Dienst machst, kann es sein, dass Menschen um, das wird so sein, nicht kann, wird, dass Menschen um dich herum das vergessen. Einfach so. Sie haben doch gesehen, wie ich in der Küche stand und gespült habe. Aber Gott vergisst das nicht. Weil du tust das ja für Gott oder tust du das für Menschen? Nein. Alles für den Herrn. Niklo. Ist immer alles für den Herrn, das weiß ich, ist klar. Ne? Ich meine, welcher Christ steht da und sagt, nein, ich mache das nur, um Menschen zu gefallen. Ne? Den habe ich noch nicht erlebt, sondern meistens, das ist für den Herrn. Jeder sieht, dass es für Menschen ist, aber nein, das ist für den Herrn. Ja, das sehen wir für die Herren und für die Damen in der Gemeinde. Du sollst aber für den Herrn Jesus machen. aber weißt du, das ist das, die Frustration schleicht sich ein, wenn man anfängt, die Dinge für die Menschen zu machen. Stefan, sprichst du aus Erfahrung? Was? Alles für den Herrn. Geht, ne? Funktioniert. Ja, natürlich. Ich spreche aus Erfahrung. Die Frustration schleicht sich ein, wenn man die Dinge für die Menschen macht. Weißt du? Und es gibt so eine Stelle, die ist sehr ernüchternd irgendwie, wenn ich die immer lese. Da steht, wer auf Menschen vertraut, sei verflucht. Die Stelle hilft mir dann immer auf Kurs zu kommen. Weil weißt du, Menschen werden dich immer enttäuschen. Ich könnte dir aufzählen, wie viele Freunde ich in meinem Leben gehabt habe, und ich könnte dir jetzt aufzählen, wie viele davon übrig geblieben sind. Keiner. So, aber weißt du, ja, da gab's tiefe Verletzungen, da gab's tiefen Kummer, da gab's viel Schmerz. Aber weißt du, Gott hat uns in dieser ganzen Zeit nicht vergessen. Er hat das sogar gesehen. Und dann siehst du bei Jesus, weißt du, da sind alle Jünger irgendwann weggelaufen. Und er war ganz allein. Alle sind weggelaufen. Keiner war geblieben. Der Einzige, der dann hinterhergelaufen ist und hat gedacht, ich fasse mir mal einen Herzlauf hinterher, hat ihn dreimal verleugnet. So, und weißt du, Jesus kennt, egal was für einen Schmerz wir haben, egal was passiert, Gott kennt unser Herz. Gott ist nicht ungerecht. Denkst vielleicht, ja, aber bei Jesus, das war doch ungerecht, wie sich alle verhalten haben. Aber weißt du, meinst du, Jesus stand und hat gesagt, Vater, du bist ungerecht, dass alle weglaufen. Vater, du bist ungerecht, dass der Petrus mich verleugnet hat. Vater, du bist ungerecht, dass ich jetzt auch sterben muss. Das siehst du nicht. Jesus war und ist die Gerechtigkeit Gottes. Er kann gar nicht so empfinden, dass der Vater ungerecht ist. Weil in Jesus sehen wir das Vaterherz Gottes. So, Gott ist nicht ungerecht bei dem, was wir erleben. Habe ich mal erzählen, am Anfang war ich sehr viel in Selbstmitleid noch und sowas alles. Ich meine, ich war nicht verheiratet, hatte keinen, der mich bemitleidet hat, habe ich es halt selber gemacht. Nein, Selbstmitleid ist eine Sünde. Auch wenn du verheiratet bist, lass dich nicht bemitleiden von deiner Familie. Dazu hat Gott dir keine Familie gegeben. Dass du denkst, früher habe ich es immer allein gemacht. Ach schön, dass meine Familie jetzt drumherum ist und mich bemitleidet. Selbstmitleid ist ein Geist und der ist zerstörerisch für dich und für andere und höchst nervig. So, und ich habe mich dann so selbst bemitleidet, weißt du, dann habe ich gedacht, denkt jemand überhaupt in der Gemeinde, dass es mich noch gibt? Und irgendwas hatte ich gehabt, Erkältung oder ich weiß es nicht, war krank gewesen. Und habe ich gedacht, so, jetzt bin ich ja eine Woche oder zwei war ich nicht in der Gemeinde. Da habe ich gedacht, es hat keiner angerufen bei mir. Die vermissen mich gar nicht. Da habe ich, ungelogen, an den Kalender gegangen und habe Striche gemacht. Wieder einen Tag haben die mich nicht angerufen. Das sind so schlechte Christen. Hat mein Kalender bewiesen. Konntest du gucken, die ganzen Kreuzer. Wie schlecht diese Gemeinde war. Weil die mich nicht angerufen haben. Haben gesagt, oh Stefan, kommst du nicht mehr, du armer kleiner Tor. Musste ich mich selbst bemitleiden. Die ganze Gemeinde, hunderte von Leuten, da nicht einer hat mich mit bemitleidet. Kannst du das vorstellen? Es war so ungerecht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, naja, willst ja wieder mal in die Gemeinde gehen. Ist ja auch blöd hier allein mit deinen Kreuzen. Und dann bin ich in die Gemeinde gegangen. Und da ist es noch nicht mal aufgefallen den Leuten, dass ich wieder da war. Also da habe ich die Wanne des Selbstmitleids aber voll gemacht. Und mich richtig drin gebadet. Was für ein armer Kerl ich doch bin. Aber weißt du, der Punkt ist, weißt du, ich habe vergessen, dass Gott gerecht ist. Ich habe vergessen, dass Gott jeden Tag fragt, wie geht's dir, mein Kind? Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, ich mache hier meine Kreuze. Weißt du, und so ist das, wenn wir anfangen, für Menschen zu tun, Mensch, 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 das frustriert uns. Und wir müssen verstehen, weißt du, Gott hat gesagt, was ihr einem meiner kleinsten, geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, wir dienen Gott in allem, was wir tun. Als Maria Magdalena kam und hat, gab es mehrere Fußwaschungen für Jesus, Salbung und so weiter, eine Salbung, Fußsalbung. Und dann, weißt du, hat Jesus gesagt, davon wird man erzählen, das wird man nicht vergessen. Weißt du, weil sie sah etwas im Geist, was passieren wird. Sie sah etwas, dieser Sohn Gottes wird sterben für die Menschen. So, da passierten Dinge im Geist. Das war nicht einfach nur, dass sie das für den Menschen Jesus getan hat. Und weißt du, wenn wir etwas für Gott tun oder auch an Menschen dienen, müssen wir verstehen, das, was wir tun, unsere Bemühungen, unser Dienst, und hier steht's ja auch drin, wenn man lesen können und das sieht, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Ich lese nochmal. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt. Wie haben wir das für seinen Namen bewiesen? Indem ihr den Heiligen dient. Du beweist etwas für Gott, du tust etwas für Gott, indem du den Heiligen dienst. Ja, Moment mal, du hast doch jetzt den Heiligen gedient und nicht Gott. Nein, aus dieser Bibelstelle geht hervor, wir haben Gott gedient. Dienen wir nur Menschen und nicht Gott, haben wir oft das Gefühl, dass Gott unser Werk vergisst. Aber er kann unser Werk ja gar nicht vergessen, wenn wir es nicht für ihn getan haben. Wir haben es ja gar nicht für ihn getan, da ist ja gar nichts. Aber wenn wir etwas für ihn tun, dann vergisst er das nicht. Weißt du, Menschen dienen Menschen, ohne dass Gott eine große Rolle spielt, inmitten der Gemeinde. Das ist möglich. Das kann man machen. Das ist definitiv möglich. Habe ich selber viele Erfahrungen mitgemacht. Und dann kommt man in Frustration rein. Man denkt, dient mal und undankbar noch und dies. Kannst du dir vorstellen, hast du ein Gespräch und kriegst du immer einen noch auf den Deckel von denen. So, das ist ja nicht irgendwie toll. Aber wenn man das nicht für Gott macht, sondern für diesen Menschen, ist es höchstgradig gefährlich für deine Motivation. Aber weißt du, wenn wir sagen, weißt du, wir machen das für Gott, und das ist interessant, hier steht, die ihr für seinen Namen bewiesen habt. Das heißt, Gott guckt darauf, wie ist unsere Herzenseinstellung im Dienst in der Gemeinde. Machen wir das, damit Menschen das sehen? Machen wir das, dass Menschen das mitbekommen? Geht es uns um Lob und Anerkennung von Menschen? Warum machen wir das? Warum tun wir das? Die Motivation ist total wichtig, dass wir dort hineinkommen und verstehen, warum wollen wir das tun? Warum machen wir gewisse Dinge? Ja, Ermutigung ist etwas Wunderbares. Und manchmal ist es so ein Grat, wir wollen jemanden ermutigen, aber nicht vergöttern. Und manchmal ist es so ein schmaler Grat, wo Leute einfach kämpfen und sagen, weißt du, am besten ich ermutige die Person gar nicht, dann kann ich das nicht falsch machen. Und weißt du, und manchmal ist es auch so, ne, dass wir nicht verstehen, Moment mal, ich ermutige ihn und das ist nicht, dass ich ihn irgendwie in einer falschen Art und Weise hochhebe. Das hast du gut gemacht. Es ist erstaunlich, wie einfach dieses Wort kaum noch gehört wird. Auf Arbeitsstellen, auch in der Gemeinde, untereinander, das hast du gut gemacht, Dankeschön. Leute sind verwundert, wenn ich die lobe oder was sage. Hast du gut gemacht. Oftmals im Restaurant, wenn ich mich dann mit der... Habt ihr auch was gehört? Okay, gut. Und dann versuche ich immer mit der Besitzerin oder mit dem Besitzer zu reden. Ich frage, wie es läuft, und dann lobe ich, was gut war und dies. Und die Leute sind manchmal verwundert, weil so in einem Laden waren Jens und ich haben dort gegessen. Genau. Haben wir doch noch jemanden hingenommen? Nein, ich war mit einem Bruder dort essen. Genau, der kam nicht von hier, der hat uns besucht. Da war ich mit einem Bruder essen. Und in dem Laden unterhielten wir uns dann mit dem Verkäufer, mit dem Lieferanten. Und das war so, und wir haben so geredet und einfach, wie wir halt sind, ganz normal einfach. Ne? Und dann hat er gesagt, weißt du, es wird immer schlimmer, die Leute sind immer undankbarer und Leute bestellen manchmal und versuchen uns das Geld dann wieder zu klauen und solche Sachen. Weißt du, und die hören gar nicht, weißt du, das hast du gut gemacht, sondern du bist zu spät, wie lange warte ich auf mein Essen, wie dies, wie das, wie das. Weißt du, und du siehst diese ganze Undankbarkeit und da habe ich gedacht, interessant, in der Bibel steht, das wird zunehmen. Es ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Aber weißt du was? Ja, die Liebe der meisten wird erkalten. Aber weißt du was? Die, die dranbleiben, werden erkannt werden. Viel einfacher und viel schneller. Indem du nur etwas Liebes sagst, sind Menschen verwundert. Die sind wirklich verwundert. So, wenn ich es allein sehe, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind, wir haben einen hohen Anspruch einfach erziehungsmäßig, weißt du, aber da haben wir schon mitgekriegt, weißt du, wo in unseren Augen die Kinder, wo wir gedacht haben, oh Mann, weißt du? Ich weiß nicht, ob das Eltern kennen. Oh Mann, so, weißt du? Und dann sagten Leute um uns herum, ach, die sind aber lieb. Und da habe ich gesagt, guck mal, ey, da, also für mich, ne, dürfen meine Kinder nicht hören, habe ich gedacht, wie weit sind die gesunken, ne, dass meine Kinder frech sind, die denken, die sind lieb. Aber weißt du, was ich meine? So, man ist ja dann daher und man will ja, weißt du, irgendwie, dass die ständig in Heiligkeit wandeln und Halleluja singen die ganze Zeit, weißt du? aber bei mir klappt das nicht so, wie es bei euren Kindern ist, ne? Aber so, sondern wie so im Gottesdienst, man wartet auf einen Amen und dann kommt nichts. Sag auch einfach nicht Amen, weil du denkst, so Begeisterung. So. aber weißt du, und da habe ich gesagt, das ist interessant, weißt du, auch wenn ich manchmal echt so schlechten Tag oder so, weißt du, hab da, wo du bist irgendwie dann nicht im Stress, Stress ist ja ein Geist, der ist nicht gut, bist viel beschäftigt und dann gehst du schnell durch den Garten oder was ich, siehst Nachbarn und grüßt nochmal schnell und denkst, ach, ich hätte jetzt nochmal liebevoll reagiert, aber das ist für die meisten schon viel zu viel. Und ich denke, es ist doch eine spannende Zeit für uns, weißt du, dass wir jetzt umso mehr leuchten können und dass das auffällt. Und es ist so wunderbar, wenn hier steht, weißt du, wir können es beweisen, euer Werk und die Bemühungen der Liebe, was beweisen? Dass wir es für ihn tun, dass wir es für ihn machen. Natürlich ist jeder von uns überzeugt, er tut es für ihn, aber wie kommen wir dahin, dass wir wirklich wissen, wir tun es für ihn? Indem wir beten, Herr, offenbare mir mein Herz, Klammer auf, ein sehr gefährliches Gebet, Ausrufezeichen, Klammer zu. Weiß nicht, wie es dir immer geht, aber ich bin dann immer schockiert, wenn der Herr mein Herz zeigt. Dann denke ich mir manchmal, hätte ich nicht gefragt. Weil man hat immer doch so das Gefühl, weißt du, wenn der Herr dein Herz so offenbart, dass du doch auch was Schönes drin findest. Ne? Aber weißt du, wenn es heißt, sende dein Licht und deine Wahrheit und offenbare unsere Herzen, dann bedeutet das nicht, ja, du brauchst Offenbarung über dein Herz, dass du mal siehst, was für ein toller Kerl du bist. Also die Erlösung war natürlich für dich garantiert. Dann öffnet das Herz und du siehst rein, du hörst die Engel Halleluja singen. Denkst genau, das ist mein Herz, Halleluja. Deswegen brauchen wir keine Offenbarung über unser Herz, weil wir denken alle, es ist Halleluja. Aber wenn der Herr unser Herz offenbart, dann sehen wir, was drin sind und dann ist meistens nicht so Halleluja, dann ist Eieiei, sagen wir dann. Aber weißt du, das ist gut für uns, weil dann, das ist die Reinigung, die ja stattfindet fortwährend, jetzt in dieser Zeit, dass etwas offenbar wird, dass wir es richtig machen können. Dass die Ordnung Gottes in unser Leben kommt. Das ist hervorragend, das ist wunderbar. Warum? Weil wenn wir die Dinge für ihn tun, wird er uns nicht vergessen und wird das Werk nicht vergessen. Aber tun wir es für Menschen. Eine liebe Schwester war in einer Gemeinde gewesen, haben dort gedient und dann hat man ein Leiterschaftsfrühstück mit ihnen gehabt. Und dann sagte mir eine ganz liebe Schwester, sagte, weißt du, Stefan, ich habe früher so viel gedient in einer Gemeinde. Ich habe mein Leben aufgeopfert. Ich war Tag und Nacht da. Ich habe alles getan für diese Menschen. Und dann hat sie gesagt, aber weißt du was? Jetzt ein Kind von uns, ne? Die hat gesagt, weißt du, du warst nie für uns da. Du warst immer nur für die anderen Menschen da, aber nicht für deine eigene Familie. Und dann hat diese liebe Schwester gesagt, weißt du, ich habe erkannt, ich habe das gar nicht für den Herrn gemacht. Und weißt du, das ist so ein Bild, wir können jahrelang etwas machen und wir sind überzeugt, das ist für den Herrn und wir tun sogar noch Schaden bringen. Ist das nicht krass? Ich finde das heftig. Und dann, weil wir das Erlebnis nicht haben, der Herr vergisst ja unser Werk nicht. Wir haben ja gar nicht für ihn getan, wir haben für Menschen getan. Kommen wir dahin, dass wir sagen, Gott ist ungerecht. Ich habe gesagt, der Feind ist ungerecht, ne? Weil der Feind uns da anstachelt. Der Feind hat gar kein Problem, dass du dienst. Manche Leute denken, der Feind will nicht, dass ich diene. Der Feind will, dass du dienst. Der will sogar, dass du in die Gemeinde gehst, sonntags. Weil er immer noch die Chance hat, dir einen religiösen Geist unterzuschmuggeln. Es ist nicht so, du gehst in eine Gemeinde, oh, es geht in der Gemeinde, den rühren wir nicht mehr an. Weiß nicht, ob du Kämpfe hast, ob du mitkriegst, das sind Kämpfe. Na, hast du Kämpfe in deinem Leben? Du kommst doch in die Gemeinde! Warum kämpft der überhaupt noch, der Feind? Das ist so ungerecht. Ja, der Feind ist ja auch ungerecht. Genau. Natürlich, weil er versucht jetzt, noch während der Predigt, versucht er, ah, vielleicht kann man so ein bisschen Religiosität oder ein bisschen Gesetzlichkeit, da mischen wir so einen Cocktail à la Satana. So. Er hat immer noch die Chance, dich zu vergiften. Er ist ungerecht. So, und wir müssen verstehen, wenn wir Gott dienen, wir müssen auf der Hut sein. Paulus hat gesagt, nach meiner Abreise werden Wölfe kommen zu euch in die Gemeinde. Und da stand nicht ein Ältester und sagt, ich breche den Fluch, Paulus. Es gibt immer solche Spezies, ne? So, und dann weißt du, den Fluch. So, aber weißt du, Paulus war das bewusst, er sagte, macht euch bereit, das wird kommen. So, und wir müssen verstehen, wenn wir in eine Gemeinde gehen, der Feind will uns angreifen, der Feind will uns attackieren. Das ist nicht so, dass er draußen stehen bleibt und wartet, bis wir wieder rauskommen, ganz artig. Und dann kommen wir raus und dann klopft er an, darf ich dich angreifen? Nein, in Jesu Namen. Ach, okay, schade. Weiß nicht, wie du so dein Leben erlebst. Aber weißt du, wenn der Feind einen Angriff plant, das ist meistens, dass du das manchmal gar nicht so mitbekommst. Weißt du das? Da kriegst du es gar nicht mit. Und dann auf einmal denkst du, was ist in meinem Herzen? Kennst du das? Interessant, ne? So, deswegen ist es aber gut, wenn wir Gott kennenlernen, mehr und mehr und mehr. Und das ist ein Prozess. Wir lernen ihn immer mehr und mehr kennen. Das ist nicht irgendwie, dass du denkst, ach du meine Güte, werde ich das jemals schaffen? Natürlich wirst du es jemals schaffen, weil er ja an dir dran ist. Und wenn du sagst, Herr, tu ein Werk in mir, tut er ein Werk in mir. Und wir werden immer mehr da hineinkommen, die Dinge zu erkennen. Und weißt du, es gibt immer noch Dinge, auch in meinem Leben, wo ich manchmal merke, das habe ich jetzt nur dem Menschen einfach zuliebe gemacht und einfach nur, weißt du, da ging es überhaupt nicht um den Herrn. Das kannst du gerne machen, das ist schön, freut sich der Mensch. Aber Lohn im Himmel ist etwas anderes. Wenn wir verstehen, das, was wir tun, tun wir aus ihm heraus. Jesus hat den Menschen gedient. Aber was hat er gesagt? Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Du siehst ja, aber er hat doch den Menschen gedient. Genau. Aber er hatte die Ewigkeit im Blick, er hatte die Ewigkeit im Herzen, besser gesagt. So, und weißt du, wir werden da immer mehr hineinkommen, weil dann wirst du Dinge machen, die du normalerweise nicht Menschen zuliebe machst, weil du denkst, was habe ich denn davon, wenn ich dem oder dem diene? Gar nichts. Warum sollte ich denn dienen? Das sind menschliche Überlegungen. Aber wenn du weißt, ich tue das für den Herrn, dann ist, wie die Bibel das sagt, da ist kein Ansehen der Person. Und hier ist interessant, hier steht, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient, nicht Wer sind die Heiligen? Danke. Genau. Einen Heiligen haben wir unter uns, Halleluja. Und er ist nicht tot, er lebt. Ich finde das cool. Ich muss nicht warten, bis ich heilig gesprochen werde, wenn ich mal tot bin. Wunderbar. Also wenn du unbedingt sagst, oh, ich würde auch gerne mal heilig gesprochen werden, oh, ich könnte dir da zwei, drei Bibelstelle geben und... Dann bist du ab heute heilig gesprochen. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass ich heilig wandle. Wer hat denn das überhaupt gesagt? Die Heiligen, das ist seine Gemeinde, das sind die Heiligen. Durch Jesus sind wir heilig gesprochen. So, heilig zu wandeln, in Heiligkeit zu leben, das ist das, wo wir hineinkommen werden. Amen, mehr und mehr. Aber der Punkt ist, Gott erklärt über dich, ihr Heiligen. Hast du schon mal in den Briefen von Paulus, hast du schon mal gelesen? So, Brief an die Korinther. Es grüßt euch Paulus, Apostel. Und dann, wir grüßen euch, die Ältesten, der Aufseher, die Kone und das sündige Volk. Hast du das mal so gelesen? Das steht da nicht drin. Das steht drin, die Heiligen. Und dann liest du den Korintherbrief, was da abging. Und dann denkst du, was sind das für Heiligen? Was ist das denn? Hast du mal gelesen den Korintherbrief? und dann der mit seiner Schwiegermutter und dies, und dann steht er da so Zeug drin und denkst, Moment mal, was hat Paulus am Anfang gesagt? Die Heiligen, die sind aber nicht heilig. Und dann haben Menschen ihre Probleme mit und sagen, ja, wie können die denn heilig sein? Ja klar, müssen wir erstmal warten, dass wir die heilig sprechen, bis die tot sind, weil da können die auch nicht mehr sündigen. Aua. Sorry. Nein, nicht wirklich. Also, aber weißt du, das Wunderbare ist, du bist ein Heiliger. Und wir dienen Heiligen. Hier sind Maßstäbe, die Bibel sagt, was Gott ausruft. Und sagt, weißt du, ihr seid heilig gesprochen durch Jesus. Ihr seid Kinder Gottes durch Jesus. Weißt du, wenn meine Kinder Mist bauen, da gehe ich doch nicht hin und sage, du bist nicht mehr mein Kind. Die bleiben meine Kinder. Ist doch krass, oder nicht? Und weißt du, hier ist so wunderbar, was hier drin steht, indem ihr den Heiligen dient. Du kannst den Heiligen dienen. Das ist so, wie soll ich sagen, wenn das in unsere Herzen kommt, wir dienen Prinzessinnen und Prinzen. Es sind Königstochter und Königssöhne, denen wir dienen. Das ist so wunderbar. Mit all ihren Fehlern, mit all ihren Mangeln. Aber Gott sagt, das sind die Heiligen. Das schreibt er in den Anfang immer in den Briefen rein. Das sind die Heiligen. Das ist das, was du hören musst. Weißt du, das ist interessant, ne? Wenn du so hörst, ich bin ein Heiliger. Was tut das in dir? Denkst du dann, na, da ist aber heute Morgen, das war nicht so heilig. Okay, das stimmt, kann sein, dass du da nicht heilig reagiert hast. Aber da du ein Heiliger bist, solltest du langsam mehr und mehr heilig reagieren. Es gibt Gemeindeleiter, die leiten überhaupt nicht die Gemeinde. Aber sie haben diesen Titel. Aber der Titel besagt, eigentlich solltest du die Gemeinde leiten. Und genauso, weißt du, ist es auch bei uns. Wir haben einen Titel, wir sind Kinder des Höchsten, wir sind Heilige. Und jetzt ist der Prozess, dass wir anfangen, das zu leben, was wir sind. Und das ist so wunderbar. Es ist nicht ein unerreichbares Ziel. Ja, das wäre schön, in Heiligkeit zu leben. Du bist ein Heiliger. Gott hat alles dafür bereitet. Jetzt liegt es an uns, da mehr und mehr hineinzukommen. Ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, dass das Arbeit ist. Ja, also manchmal, wenn du in den Spiegel guckst, da siehst du nicht einen Heiligen, oder? Manche würden sagen, doch, es ist heiliger Zorn. Das ist bei mir. Und hier ist interessant, dann geht der Vers weiter, Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Denselben Eifer beweisen. Es geht um das Ende. Bis zum Ende auszuharren, auszuhalten mit einem Eifer und nicht mit einem Frust. Ich habe Leiter kennengelernt, die haben sich gefreut auf ihre Rente, weil dann das Desaster ein Ende hat. Geistliche Leiter. Man erzählte mir vor kurzem, dass er mit einem anderen Leiter geredet hat und er hat gesagt, weißt du was, ich bin so froh, wenn ich in Rente bin, weißt du, dann können die machen, was sie wollen, ich bin endlich raus hier. Denkst, boah. Überleg dir das doch mal. Aber weißt du, das ist doch nicht die Motivation, dass wir sagen, wir wollen endlich in Rente gehen. Weißt du, einer hat mal gesagt, weißt du, Leiter, nein, ich habe keine Schafe. Ich habe Kampfhähne. Ich kann euch erzählen, was man alles manchmal schon mitbekommen hat, ne? Und ja, das ist eine Frustration manchmal bei Leuten, auch bei Leitern und so weiter, weißt du, aber das ist nicht, was die Bibel verheißt. Die Bibel verheißt, weißt du, wir sollen mit demselben Eifer, den wir haben, bis ans Ende mit voller Gewissheit festhalten. Wie passt das zusammen? Warum? Weißt du, sollten wir das überhaupt machen, ne? Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. So, hier ist etwas, was Gott sagt. Gott sagt, weißt du, wenn wir nicht festhalten, nicht mit vollem Eifer, nicht dranbleiben, wir werden träge werden. Weiß jemand, von was ich spreche? Das geht schnell. Und dann bist du träge und dann bist du nicht so hinterher und dann läufst du nicht mehr den geraden und den sicheren Weg. Du bist träge und ja, weißt du, früher, damals, da hatte ich Feuer. was ich damals gemacht habe für den Herrn. Aber heute bin ich weise geworden. Mir wird immer unbehaglich, wenn ich solche Gespräche habe. Fällt mir ein englisches Zitat ein. Aber das kann man auch auf Deutsch sagen. Es bedeutet nicht, dass wenn du älter wirst, dass du kälter wirst. Wir könnten trotzdem das Feuer in uns haben und wir sollen und dürfen das Feuer in uns haben und bewahren. Wenn dir das Feuer geklaut wird, kannst du Gott dafür nicht verantwortlich machen. Du bist verantwortlich für dein Feuer in deinem Leben. Die Priester mussten dafür sorgen, dass das Feuer niemals ausging. Schon mal im Alten Testament gelesen? Das Feuer durfte niemals ausgehen. So, wenn das Feuer ausgeht, kannst du sagen, ja, der Bruder hat mich verletzt. Da war mein kleines Flämmchen, hat er gemacht und dann war es weg. Der war schuld. Meinst du, das hilft, vor dem Thron Gottes zu stehen? Und zu sagen, aber meine Mutter oder der Bruder? Meinst du, Gott sagt, ach so. Ja Mensch, das tut mir ja aber leid. Der böse Bruder, den hol mal gleich rein. Wenn du gleich rausgehst, geh ins Wartezimmer, hol ihn rein. Meinst du, das wird im Himmel so abgehen? Dann kommt der Bruder rein und Gott sagt, ja und? Was hast du gemacht? Ich habe das gerade gehört. Ja, aber der hat das und das gemacht. Da hol ihn noch mal rein. Das wird doch so nicht ablaufen. Weißt du, du wirst stehen und du wirst Verantwortung für dich übernehmen müssen. Das, was in unserer heutigen Zeit viele nicht mehr machen, weil sie ja gar keine Verantwortung mehr haben. Der kann ja gar nichts dafür. Und die kann ja gar nichts mehr dafür. Musst du doch verstehen. Bei Gott wird das nicht so laufen. Und Gott wird nicht sagen, ach, das verstehe ich. Da hast du einen Aussetzer gehabt. Ja, meine Güte. Ja, Aggressionstraining hätte man doch machen sollen. Genau. So. Aber weißt du, das sind Dinge, die laufen da ab, wo wir verstehen müssen, wir müssen die Verantwortung dafür tragen. Und wenn der Feind das Feuer geklaut hat, dann hol's dir wieder. Hast du schon mal gelesen? Sie jagen nach. Manche sind froh, dass der Feind überhaupt geht. Und dann lesen sie die Stelle, die sind ihm noch nachgejagt. Das ist unsere Verheißung. Nicht, ach, endlich ist der weg. Der muss gehen. Weil die Bibel sagt, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und manche denken, oh, der ist ja geflohen. Ja, das ist ja interessant. Wir müssen langsam mehr und mehr in das Wort hineinkommen, dass wir sagen, warum flieht er eigentlich noch nicht? Und weißt du, es ist so wichtig, aber wir können uns suhlen und sagen, weißt du, ja, früher, das war halt so und das war, komm in denselben Eifer wieder zurück. Bleib nicht träge, leb nicht in Trägheit, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. So, du denkst vielleicht, ja Stefan, du hast ja gut reden. Du bist ja immer gut drauf. Im Geist, ja. Im Geist ist immer alles schön. Aber weißt du, ich kann mich genau an die Zeit erinnern, wo ich einfach in einer kurzen Burnout-Strecke war und mit Jogginghose in die Gemeinde kam. Und keinen Bock mehr hatte auf hier irgendwas. Weiß noch jemand davon? Nein, ne? Okay, gut. Nein. Ich kann nicht mehr predigen, ich kann nichts mehr machen. Sollen alle machen, mir ist alles egal. Dann kam ich, meine Frau hat gesagt, kannst du nicht in die Gemeinde gehen? Ich dachte, warum nicht? Mir doch egal. Und ich habe gedacht, weißt du, das war's, das Ende. Ich kann nie wieder predigen, das ist vorbei alles. Und ich habe Gott dafür verantwortlich gemacht. Weißt du, hab die Geschwister dafür verantwortlich gehabt. Da habe ich gesagt, das haben sie jetzt nun davon. Und meine Frau hat immer gesagt, du kannst doch so nicht in die Gemeinde gehen. Sag ich, sind die doch selber schuld. Grausame Gedanken, die dann kamen. Da war nicht wirklich eine Flamme. Aber weißt du, wenn wir verstehen, Moment mal, der Feind hat mir das Feuer geklaut. Der Feind hat mir was geklaut und das muss er erstatten. Das darf er nicht einfach haben. Das geht nicht. Weil es ist das Feuer Gottes. Möge er sich die Finger verbrennen. Aber ich hol's mir zurück. Und weißt du, wir brauchen diese Motivation vom Herrn, dass wir merken, ey, es ist genug. So viele Leute leben in ihrer Trägheit und vegetieren im christlichen Glauben vor sich hin und machen alle möglichen Leute dafür verantwortlich. Und ich weiß, in dem Moment, wo man da drin ist, ist man überzeugt, man ist richtig und alle anderen ist falsch. Man glaubt das wirklich, aber es ist eine Lüge. Und ich bin froh, dass ich diese Lüge erkannt habe, weil sonst würde ich heute vielleicht in Jogginghosen hier vorne stehen. Und sagen, es ist mir egal, was ihr macht. Ich lese einen Vers und dann gehe ich wieder heim. Aber ich bin so froh, dass Gott mir diesen Ausweg gezeigt hat. Weißt du, und es ist immer ein Ausweg da. Immer. Gott hat gesagt, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der euch nicht über euer Vermögen versuchen werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. So, das heißt, egal was uns widerfährt, Gott hat den Ausgang parat. Da ist nicht eine verschlossene Tür, wo du sagst, da komme ich nie wieder raus. Es ist immer eine Hoffnung da. Es ist immer eine Hoffnung da. Und weißt du, deswegen ermutigt uns der Hebräerbriefschreiber und sagt, weißt du, ich wünsche mir denselben Eifer. Oh, ich habe den Eifer noch nicht. Aber ich will da hineinkommen. Ich will festhalten bis ans Ende. Warum? Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Ich rufe das im Geist in ihr hervor. Neues Feuer in dem Namen Jesus Christus. Neue Leidenschaft, neuen Eifer. Entfache, entfache, entfache. Es ist so wichtig, dass wir uns entfachen lassen, wir sagen, Herr, ich empfange neues Feuer. In mir ist vielleicht alles, was sagt, da ist nichts mehr, das kann nichts werden, da ist nichts, was mich irgendwie ruft. Ich rufe das in Existenz. Es ist genug, dass, weißt du, Gott hat es sich geschaffen, dass der Feind über unseren Rücken rumtrampeln darf. Er hat uns geschaffen, dass der Feind unter unsere Füße muss. Satan darf nicht auf unseren Rücken rumtrampeln. Er hat gesagt, ihr seid nicht Schwanz, sondern ihr seid das Haupt. Das sind die Wahrheiten. Und weißt du, ja, ich kenne das, dass wir da hineinkommen, dass wir denken, ach, weißt du, wer sind wir und was können wir und was machen wir? Das sind Angriffe des Teufels, der uns entmutigen will und lähmen will. Was kannst du machen? Ein Gebet von dir ist stärker als alle Flüche hier in Greiz. Weil es das Wort Gottes ist, das Mauern durchbricht und das Felsen zerschmettert. So, aber der Teufel lähmt uns durch Trägheit. Und dann denken wir, warum sollten wir überhaupt für jemanden da sein? Warum sollten wir dienen? Warum sollten wir irgendwas machen? Wir haben verloren die Perspektive, dass wir es für Gott machen. Und er wird niemals vergessen, was wir machen. Niemals. Er sagt, weißt du, ich sehe euer Werk, eure Bemühungen, eure Liebe. Ich vergesse das nicht. Ihr beweist das für meinen Namen. Ich bin nicht ungerecht, sagt der Herr. Ich bin nicht ungerecht. Weißt du, und dann? Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Wir werden die Verheißung erben. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und dann steht, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei keinem Größeren erschwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf die Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißungen. Was ist das Schlüsselwort, was uns allen gefällt? Geduld. Geduldig dran zu bleiben. Weißt du, so viele Leute geben auf kurz vor dem Durchbruch. Aber lass uns dranbleiben, auch wenn wir manchmal vielleicht nichts sehen, wenn wir vielleicht manchmal nichts spüren, nichts mehr hören und wie auch immer. Wir bleiben dran an der Verheißung. Wir bleiben dran und sagen, Herr, wir werden sie sehen. So, was ist unser Part? Kommen wir zur zweiten Stelle, die der Herr mir ja gegeben hat. Und die lesen wir in Hebräer 10. Hebräer 10. Vers 24. Und lasst uns aufeinander, Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu. Halleluja. Gott ist treu. Gott ist nicht ungerecht. Er ist treu. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist treu. Amen, Bettina, Gott ist treu. Halleluja. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben. Das ist Gemeinde. Lasst uns aufeinander Acht geben. Wir haben alle die Verheißung gehört. Wir wissen alle, Gott will was tun. Vielleicht hast du sogar mal deine Verheißung erzählt, einem Bruder, einer Schwester in der Gemeinde. Und jetzt haben wir eine wunderbare Aufgabe. Lasst uns aufeinander Acht geben. Weißt du, so viele Gemeinden leben davon und da ist ein Pastor und der Pastor muss für alle Acht geben. Das ist unmöglich. Die Bibel sagt, lasst uns aufeinander Acht geben.
Bin ich etwa meines Bruders Hüter?
Yep. Amen. So, und hier ist es wichtig, lasst uns aufeinander Acht geben. Warum? Damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Okay, heißt das, dass du manchmal Ansporn brauchst? Ja, absolut. Wir brauchen manchmal Ansporn. Und guck mal, hier ist so wunderbar, die Bibel sagt, weißt du, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist das, warum wir momentan beten, wieder verschiedene Jüngerschaftsgruppen anders zu machen oder gestalten. Es sollen Ansporntreffen sein, wo wir kommen und wir werden angespornt. Und wir wissen, da ist ein Ansporn, wenn ich höre, was mein Bruder oder meine Schwester mit dem Herrn erlebt hat. Da ist ein Ansporn da, weil er in dir hochkommt, das will ich auch. Oder da bist du vielleicht down und ist dein Bruder, deine Schwester, die sagt, komm, wir beten für dich, dass du wieder aufgerichtet wirst. Ich spreche dir Mut zu. Hey, der Herr hat dich nicht vergessen. Wir brauchen diesen Ansporn. So, und das ist so gut, wenn wir verstehen, lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen. Zu was? Zur Liebe und zu guten Werken. Das heißt, das, was ich tue in meinem Leben, braucht ab und zu mal Ansporn von Geschwistern. Und dann hörst du auf einmal, was der macht oder die macht und dann kriegst du einen Ansporn. Und sagst, das kannst du auch. Du kriegst einen Ansporn. Halleluja. Das ist so wunderbar. So, und jetzt, okay, pass auf. Und lass uns aufeinander Acht geben, damit, wenn wir Acht geben aufeinander, was passiert dann? Dann werden wir uns anspornen. Wenn wir nicht aufeinander Acht geben, werden wir uns nicht anspornen. Wir sind ja mit uns beschäftigt und es reicht schon, uns anzuspornen. Und hier ist dann noch interessant, lasst uns einen aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das bedeutet, wenn du einen Bruder siehst, der Ansporn braucht, warte nicht und bete, dass die Ältesten irgendwann auch sehen. Ach ja, öffne den Ältesten doch die Augen. Die sehen doch, der Bruder braucht Ansporn. Jetzt schleppt er sich schon wochenlang rum. Wann merken die das denn? Wann merkst du endlich, dass du diesen Quatsch aufhören sollst zu beten? Weil du der Ansporn bist. Der Herr will dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen. Ach Herr, sende meinen Bruder. Hier bin ich. Sende meinen Bruder. Also nochmal. Und lasst uns aufeinander Acht geben. Warum? Damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Wie sollen wir das machen? Indem wir, du, ich, unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, sagt die Schlachter. Hey, alles gut. Also hier ist nicht gemeint, ne? Oh wei, jetzt dürfen wir die Versammlung nicht mehr verlassen. Ja, was soll ich machen? Ich habe eine Arbeit, soll ich kündigen oder was? Ganz ruhig, ganz ruhig. Die Versammlungen nicht zu verlassen oder versäumen bedeutet, weißt du, dass wenn du weißt, da sind Versammlungen, dass es sich nicht einschleichen kann, dass du sagst, ach weißt du, heute mache ich mir einfach mal einen schönen Tag. Einfach mal so einen schönen Tag, weißt du, ich und der Herr TV. Weißt du, einfach wir beide, wir haben uns die ganze Woche nicht gesehen und so, das meine ich, weißt du, es bedeutet nicht, weißt du, dass du sagst, weißt du, ey, ich war jetzt, was weiß ich, ne, wenn wir 24 Stunden Gebet mal haben, weißt du, ich kann nicht mehr. Weißt du, steht die Versammlung nicht versäumen, du, ich bete seit 36 Stunden. Ich kann nicht mehr. Das ist nicht damit gemeint. Du wirst kein Ansporn irgendwann für andere sein. So nach 36 Stunden dein Ansporn für andere. Ne? Und dann, wenn die anderen dann denken, ach der Arme, was hat dann der? Und die spornen dich dann noch mehr an. Und komm, du hältst durch, wie lange? Ich kann nicht mehr. Ne? Das ist nicht damit gemeint. Das ist nicht der Ansporn. Und die Versammlung verlassen gemeint. Aber weißt du, es bedeutet, wenn wir Götzen in unserem Leben zulassen, mit denen wir uns eher versammeln als mit unseren Geschwistern. Das ist damit gemeint. Es bedeutet nicht, weißt du, dass deine Frau in Not ist und die braucht unbedingt Hilfe und oder was weiß ich, hat ein gebrochenes Bein und ist im Krankenhaus und du sagst also, Schatz, ich weiß nicht, wie du es hinkriegst mit dem Auto, aber ich muss in die Versammlung. Das ist auch nicht damit gemeint. Und dann sagst du, ja, wie soll ich das schaffen mit dem Gips? Und sagst, Hals und Beinbruch oder was? Nein, das geht nicht, sondern da setzt du natürlich Prioritäten und weißt einfach, hey, das ist jetzt gerade meine Versammlung. Und die solltest du nicht versäumen. Und wenn ich mitbekomme, du kommst hier und deine Frau ist da irgendwie alleine unterwegs im Krankenhaus, weiß ich was machen, sonst schicke ich dich raus. Sag ich, fahr zu deiner Frau. So, aber weißt du, in den normalen Fällen, worum es geht, ist, dass ich Trägheit einschleichen will, die einfach sagt, ich habe keinen Bock. Weißt du, was ich immer zu meinen Kindern sage? Wenn ich sage, kannst du das machen? Und die sagen, ich habe keinen Bock. Weißt du, was ich dann sage zu denen? Dann mach's ohne. Ich meine, ob du einen Bock hast oder nicht, mach's doch einfach. Ich meine, für was brauchst du denn immer einen Bock? Genau, den Spruch lieben Kinder. Also Eltern, wenn ihr mal, die lieben das. Die sind dann richtig, also... Und richtig denken die, wow. Ne? Probier das mal aus, schreib mir eine E-Mail, wie es angekommen ist. Aber weißt du, hier, lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns anspornen, indem wir die eigene Versammlung nicht verlassen. Und das ist wichtig, auch gerade für die Jüngerschaftsgruppen. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, wenn wir die Jüngerschaftsgruppen haben. Verlass diese Versammlung nicht. Komm hin, damit du diesen Ansporn da bekommst. Weißt du, dass du einfach weißt, das sind Leute und ich brauche diesen Ansporn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weißt du, aber nicht immer ist so, dass ich sage, oh, jetzt aber voller Ansporn. Das ist schön, wenn man Geschwister hat und du hörst was von denen, das ermutigt dich und dann sagst du, ja, es geht weiter. Es ist gut. Jeder von uns kann mal durch ein Tal gehen, aber es ist wichtig, mit wem du durchs Tal gehst. So, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen. Und jetzt kommt's. Wie es einige zu tun pflegen. Wir können uns etwas angewöhnen. Wir können uns etwas angewöhnen. Ein Lebensstil des Versammlungsversäumens. Und wir ziehen uns etwas da heraus, indem wir nicht kommen und sagen, weißt du, es ist besser, wenn ich nicht dahin gehe. Es ist besser für mich einfach, ach weißt du, ich bin vielleicht so ein bisschen müde oder ich merke schon so ein bisschen Schnupfen. Ich habe schon gemerkt, so ein bisschen kribbelt's in der Nase. Und weißt du, ich will auch keinen anstecken. Weißt du, ich bleib lieber zu Hause. Weißt du, das ist damit gemeint, dass du Ausreden suchst für deine Trägheit. Aber weißt du, es ist wichtig, wenn wir verstehen, dass wir sagen, wir kommen zusammen. Und vielleicht denkst du, ja weißt du, also ich weiß jetzt nicht, ich muss in die Versammlung kommen, um ermutigt zu werden. Weißt du, hat die letzte Zeit nicht so geklappt, da war keiner da, der hat mich ermutigt. Wie wäre es, wenn du folgendermaßen rangehst? Ich muss unbedingt in die Versammlung, weil es könnte sein, dass es da irgendjemanden gibt, den ich unbedingt ermutigen muss. Weißt du, oftmals, wir denken an uns selber, was bringt mir das, ich bin entmutigt und oh, ich will in meinem Bett, keinen Bock und dies und das. Aber wenn wir denken, ey, weißt du was, vielleicht ist da irgendjemand, der braucht einen Ansporn heute von mir. Ich muss da sein, der braucht vielleicht Hilfe, vielleicht irgendwas. Und wenn du mit dieser Motivation reingehst, garantiere ich dir, dass du Leute finden wirst, die du dir ermutigen kannst, die du vorher nicht gesehen hast. Du wirst beten. Die Bibel sagt, der Herr hat mir eine Zunge wie eines Jüngers gegeben, damit ich verstehe, den Entmutigten ein Wort zu geben, das ihm ermutigt. Wir trainieren das. Vielleicht gehst du hin und sagst, nein, ich habe keinen gefunden, den ich ermutigen konnte. Und ich habe auch keinen gefunden, der mich ermutigt hat. So eine Win-Win-Situation. Aber du kannst dafür beten und sagen, Herr, gib mir Ohren und Zungen eines Jüngers. Gib mir die Augen, dass ich sehe. Weil vielleicht kann es sein, dass du gar nicht siehst, dass jemand ermutigt ist. Weißt du, vor nicht allzu langer Zeit war ich auf einem Seminar gewesen. Und da war da ein Mann und ich habe eine Einheit dort gemacht und habe dann gesehen, während meiner Predigt, da ist einer und habe gedacht, oh, der braucht Ermutigung. Und dann bin ich so, dann war Ende gewesen, so das Seminar war dann vorbei an einem Wochenende. Ich habe die ganze Zeit geguckt, vielleicht ergibt sich so eine Möglichkeit. Und dann am letzten Tag bei der Abreise habe ich den gesehen und habe ich den so in den Arm genommen und gesagt, wie geht's denn? Und er sagt, mir geht's gut. Und ich habe gesagt, ja, okay, aber sag mal, wie geht's dir eigentlich? Ich sagte, ah, mir geht's wirklich gut. Dann habe ich gesagt, und geistlich und so, geht's dir da auch gut? Und ich sag, weißt du, ich weiß nicht, aber als ich dich so gesehen habe, irgendwie habe ich so gedacht, so irgendwie du sahst so traurig aus, du sahst nicht glücklich aus. Doch, ich bin glücklich. Sag ich, ah, okay. Sag ich, soll mal ein bisschen reden, haben wir hingesetzt. Und nach auf einmal kam es raus. Also ich bin total entmutigt, bin total am Boden und weiß gar nicht, was das alles überhaupt noch bringen soll, mit dem Herrn zu gehen. Und weißt du, das ist oftmals, manchmal du siehst etwas, aber auch so, ist alles gut, ist alles toll. Und dann sagst du, Herr, was soll ich machen? Und dann sprichst du einfach und guckst und dies und auf einmal waren wir da. Und habe ich dann einfach gebetet, Herr, wie kann ich dieser Person helfen? Habe ich ein paar Eindrücke gehabt und gesagt und habe einfach gesagt, hey, kann auch gerne das und das und dies. Und das war so gut gewesen, weißt du, aber das ist manchmal, wir müssen Augen bekommen für die Leute, weil manchmal, wir erkennen das gar nicht. Wir kennen das gar nicht. Manchmal macht der Herr das auch so, dass du kommst und wirklich keiner sieht das. Das ist vom Herrn. Weißt du, warum? Weil der Herr dich trainiert. Das ist eine blöde Lektion, sage ich aus eigener Erfahrung. Da gibt es manche Leute, weißt du, und die denken, was kann ich tun, damit die Leute merken, dass es mir schlecht geht? Hast du schon mal solche Leute erlebt? Also so demonstrativ, ständig vor dir hin. Hi. Hi. Kennst du solche Brummbären, ne? Und, aber weißt du, das ist nicht Sinn und Zweck, weißt du, dass du irgendwie das demonstrierst und dass alle das mitbekommen. Selbst dann können Leute das sogar noch nicht mitbekommen. Denken irgendwie, ah, heute Morgen hat er einen schlechten Tag, vielleicht nächste Woche so irgendwie besser gelaunt. Und das ist echt manchmal, denke ich, so eingerichtet vom Herrn, weil das Lektionen sind für uns. Das sind Lektionen, weißt du, also wenn ich aus meinen Lektionen aus diesem Bereich das sehe, ich sehe es einfach nur, es hat mich dazu gebracht, den Herrn zu suchen und nicht die Menschen. Und das hat mich dazu geführt, beim Herrn Trost zu suchen. Und solche Lektionen gibt es manchmal und es kriegt keiner mit um dich herum. Die sagen sogar noch, das sieht gut aus. So, und weißt du, das ist aber so wichtig, dass wir uns davon nicht abhalten lassen und weißt du, sagen kann, vielleicht kann ich jemandem helfen, aber warum soll ich jemandem helfen? Mir geht's doch nicht gut. Weißt du, was mir hilft, wenn es mir richtig schlecht geht? Andere zu ermutigen. Das ist richtig toll. Das macht richtig Spaß. Weil du guckst von dir weg. So, sondern, was machen wir, indem wir nicht die Versammlungen verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. So, weißt du, wir kommen dem Herrn, dem Kommen des Herrn immer näher. Immer näher. Und jetzt ist die Zeit, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns gegenseitig ermahnen und sagen, bleib dran. Steck den Kopf nicht in den Sand. Es geht weiter. Der Herr hat wunderbare Dinge vor. Der Herr hat Pläne vor. Es ist gut. Komm, wir bleiben weiter dran. Das ist eine Ermutigung, wo wir uns gegenseitig ermutigen können, gegenseitig ermahnen können und sagen, nein, nein, tu das nicht. Nein, tu das nicht. Tu das nicht. Sag dem Herrn TV heute ab. Komm, komm lieber in die Versammlung. Komm, du wirst ermutigt werden. Ja, meinst du, dass jemand dich ermutigt? Ja, ich werde dich ermutigen. Ich werde beten, dass ich ein Wort für dich bekomme. So, lass uns dranbleiben. Weißt du, und es ist so wichtig, dass du nicht immer wartest. Hoffentlich sieht die Leitung mal, was mit dem oder der Person los ist. Du kannst die Antwort sein. Wir werden als Älteste nicht jedem Einzelnen sehen können, auch wenn die Gemeinde wächst, weißt du, wird es ja noch schlimmer in dem Sinne werden, im Normaldenken. Du kannst nicht jede Not begegnen. Aber weißt du, du bist ein wertvoller Stein hier in der Gemeinde. Und du kannst damit beauftragt werden, jemanden zu ermutigen. Wir alle sollten ermutigen können. Wir alle. Und weißt du, wenn du ein Gespräch hast, wo du merkst, ach du meine Güte, was weiß ich, der ist jetzt in Satanismus verstrickt oder keine Ahnung. Ja natürlich, dann komm bitte auf uns zu. Also wenn du merkst, du, das gleitet ein bisschen aus dem Ruder jetzt hier so ein bisschen. Natürlich, dann musst du sagen, du, dann muss ich doch vielleicht mit den Ältesten reden. Jetzt irgendwie war ich schon dabei beim so einem Ritual, das war komisch. Ja, also, ne, dann natürlich, weißt du, wenn du Dinge sind, bitte, dann komm auf uns zu und sag, ja, die sehen das nicht, vielleicht sollte ich denen das sagen. Ja, sag, aber weißt du, wenn du einfach siehst, da ist jemand und du sagst, aber ey, ich kann dem da helfen und das ist super und das ist gut und das geht, dann machst du das, weißt du. Als Älteste fragen wir auch bei unserem apostolischen Dienst nach in manchen Dingen, wo wir sagen, da wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Da fragen wir nach. Das ist doch völlig okay. Weißt du, so kannst du das machen mit den Geschwistern, wenn du denkst, ah, das tut denen gut und du merkst, nach dem Gebet geht's denen besser. Das ist ein gutes Zeichen, wenn du jetzt irgendwie merkst, du hast geredet, du hast gebetet, die sind noch mehr am Heulen und sagen vielleicht, hat das alles keinen Sinn mehr, dann denkst du, ha, war irgendwie nicht so. Und dann fragt man einfach nach. Aber weißt du, in vielen, vielen, vielen Fällen, wenn die Leute kommen und sagen, danke. Amen. Gib mal die Fälle, die kommen zu mir, die schicke ich zu meiner Frau. Ich denke, da redest du lieber mit einer Frau drüber. Du musst nicht alles beantworten, aber du kannst eine Antwort für viele sein. Sondern ich möchte dich ermutigen, weißt du, deinen Nachbarn, den du heute neben dir sitzt und neben der Predigt, weißt du, hast du schon ein paar Mal hast du gesagt, Gott ist nicht ungerecht, hast du schon ermutigt, ne? Gott ist treu, hast du schon ermutigt. Das ist doch super, es läuft. Ne? Und es einfach weitermachen. Weißt du, einfach weitermachen. Auch in den Jüngerschaftsgruppen, wenn wir dann demnächst da wieder reingehen werden, irgendwann, weißt du, ermutigt euch gegenseitig. Sagt, ich bin besorgt um den. Was ist mit dem? Weißt du, manchmal haben dann auch in den Jüngerschaftsgruppen haben die Leute gesagt, ja, der und der oder die und die kommt nicht. Und dann sind die zum Leiter hin. Du red doch mal mit denen. Weißt du, das ist nett. Weißt du, manche Leute wollen sich einfach so total liebevoll unterordnen. Das ist super. Das ist gut, dass du deinen Leiter fragen willst. Was ist mit dem? Aber weißt du, in vielen Fällen ist es einfach gut, dass du nachfragst. Weißt du, es ist immer so, wie soll ich sagen, weißt du, wenn irgendwas in der Gemeinde ist und die Leute, die tanzen so herum und dann irgendwann musst du als Älteste da ran, wenn du das mitbekommst, weißt du, dann ist das immer gleich vor die Leitung. Aber in vielen Fällen könntest du schon die Ermutigung sein, die völlig ausreicht. Weißt du, und da möchte ich euch ermutigen, auch in den Jüngerschaftsgruppen, wenn du dann merkst, was ist mit dem Bruder, was ist mit der Schwester, frag du doch nach. Weil du ein Teil dieser Gemeinde bist, du wirst nicht warten, hoffentlich macht das irgendjemand mal und fragt dir nach. Ich sehe doch schon, wie er jahrelang leidet. Das kannst du nicht bringen. Du bist eine Verantwortung hier in der Gemeinde. Du bist jemand, der ermutigen kann. Vielleicht sagst du, ja, aber ich habe nicht die richtigen Worte. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Du kriegst doch bestimmt ein Gebet raus. Du kriegst doch bestimmt eine Umarmung hin. Du kriegst doch bestimmt hin, dass du sagst, du, ich habe dich total vermisst und ich bin so glücklich, dich heute zu sehen. Dazu brauchst du keinen Doktortitel. Du kannst es machen. Weißt du, und das ist so... Manche denken so klein von sich und denken, da muss jemand anders sein. Weißt du, ein einfaches Wort kann das Herz verändern. Ich hätte mal einen Eindruck gehabt, jemanden anzurufen und zu sagen, Jesus liebt dich. Ich habe gedacht, was für ein, weißt du, das kriegst du in jeder Ecke. Ne? Also mir ging es mal so, ne? Jemand kam zu mir und ich habe ein prophetisches Wort für dich. Und ich so, okay, Jesus liebt dich. Ja, genau, ja. Danke, weiß ich schon. So, weißt du, aber, ne, und deswegen ist es dann so, ne, ihr habt mir das Wort gegeben, und ich dachte, oh Mann, das ist jetzt aber irgendwie wirklich, Und da habe ich ihn angerufen, und er war nicht da. Und da habe ich zuerst gesagt, siehst du, es ist vom Herrn. Der ist nicht da. Soll ich auflegen? Und dann habe ich so einen Eindruck, sprich das drauf. Und dann habe ich am Telefon hab gesagt, hey, ich habe ein Wort für dich. Und ich sage, hey, das ist jetzt nichts Großes oder irgendwie, aber ich muss es dir einfach sagen. Habe ich gesagt, Jesus liebt dich. Und dann habe ich aufgelegt und habe gedacht, oh Gott, was für ein prophetisches Wort. Ne, habe ich jemals schon so ein Wort rausgehauen. So, ne. Und dann, die Person hat mich das nächste Mal gesehen, da lief sie auf mich zu und sagte, Stefan, danke, das war so herrlich, das war so toll. Ich sag, was meinst du? Deine Antwort auf deine Nachricht auf dem AB. Und ich sag, du meinst, dass ich gesagt habe, Jesus liebt dich? Genau, das war so klasse. Ich sag, du, also, und dann erzählt er mir, dass er an diesem Tag gedacht hat und gefragt hat, Jesus, hast du mich überhaupt noch lieb? Und er war frustriert über irgendwas und hat gesagt, Jesus, ich fühle mich total ungeliebt und ich frage dich, rede doch zu mir, sag mir doch, dass du mich liebst. Und dann ging er nach Hause, machte den AB an und hörte, Jesus liebt dich. Und weißt du, das ist so wunderbar. Wir denken manchmal, was kann ich schon sagen, was kann ich schon machen? Ich muss ein Bild haben, eine Vision, da sehe ich einen Engel mit der Trompete, der kam, hat eine Schale in der Hand gehabt, die überreichte dir jetzt, da siehst du, da ist das drin, yo. Weißt du? Und das war eine Ermutigung. Weißt du, wir denken manchmal in Dimensionen, weißt du, guck mal, wie Jesus mit den Menschen geredet hat, das war in Einfachheit und in Schlichtheit oftmals und die Menschen waren ermutigt gewesen. Weißt du, und du musst nicht warten, bis eine Vision kommt, sei die Vision. Ich musste gerade an den Film von gestern denken, so. Auf jeden Fall, ich möchte dir Mut machen. Du hast eine Stimme vom Herrn bekommen und diese Stimme ist kostbar für deine Geschwister. Also guck das doch mal die nächsten Woche. Schreib das doch mal auf. Schreib doch mal auf, wo konntest du einen ermutigen. Such doch mal einen, der so richtig am Boden ist. Such doch mal einen. Vielleicht findest du einen in der Gemeinde. Wenn du sagst, Stefan, kannst du mir helfen, vielleicht nächste Woche ein bisschen krassere Predigt? Dann kann ich jemand ermutigen. Such jemanden. Such jemanden. Ah, es ist so herrlich im Herrn. Such einfach jemanden. Such. Ah, meine Mutter hat auch immer zu mir gesagt, Hauptsache du hast Spaß. Aber weißt du, das ist so, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen, weißt du, und wir brauchen die Ermutigung unserer Geschwister. Weißt du, so oft denkst du, bei dem sieht das gut aus, bei der braucht keine Ermutigung, die braucht keine Ermutigung. Ich habe jetzt mal eine Frage für alle als Test. Ist jemand hier, der sagt, also weißt du, ich bin eigentlich immer so ermutigt, ich brauche eigentlich überhaupt keine Ermutigung. Ist jemand hier, der keine Ermutigung braucht? So, guck dich mal um. Ist jemand, der schon mal so eine Versammlung erlebt hat, der gesagt hat, also ich bin jetzt so ermutigt, das reicht für die nächsten Wochen? Guck dich mal um, guck mal. Und jetzt pass auf, jetzt wird's richtig spannend. Guck dich jetzt genau um, guck deine Geschwister an. Ist jemand hier, der sagt, ich brauche unbedingt eine Ermutigung? Guck jetzt mal um, wer aufgezeigt hat, hast du gesehen? Jeder von uns wartet auf Ermutigung. Weil wir das gut finden. Und es geht nicht darum, ja, aber weißt du, ich will nicht schmeicheln und ich will hier nicht anfangen, Menschen zu dienen. Diene den Heiligen im Herrn. Such ein Wort des Herrn, das du ihnen geben kannst zur Ermutigung, weil jeder von uns braucht Ermutigung. Jeder von uns braucht das. Und das ist wunderbar und das ist toll, wenn man sagen kann, das hast du gut gemacht. Ich möchte euch bitten, sagt das einander. Das sind einfache Worte, wo man einfach sagen, das hast du heute gut gemacht. Weißt du, warum ist das wichtig? Weil es immer mehr abnimmt. Lob und Dankbarkeit und Anerkennung. Wir tun das nicht. Es ist so wichtig, dass wir als Ehemänner lernen, unseren Frauen Anerkennung, Lob und Danksagung zu bringen. Also sie nicht anzubeten, das habe ich nicht gesagt. Aber weißt du, auch wenn du es jetzt vielleicht als Frau hättest, komme Seelsorge. Aber wenn, wir geben ihnen einfach Ermutigung und sagen, weißt du, das hast du super gemacht. Das war gut. Gegenseitig ermutigen, Dankbarkeit, Wertschätzung bringen. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Wertschätzung bringen. Das ist so wichtig. Wir brauchen das. Wir müssen das hören. So viele Frauen haben sich scheiden lassen oder verführen lassen oder Männer umgekehrt, weil da irgendeiner dahergelaufen kam und hat jemanden ermutigt. Und in der Ehe war da ziemlich viel Entmutigung und da kam irgendein dahergelaufener und hat gesagt, ach, du siehst aber schön aus. Ah, danke. So, endlich sagt das jemand zu mir, endlich. So, und das siehst du, das sind Leute, die schmachten nach sowas. Kinder brauchen Ermutigung. Dass man den Kindern sagt, hey, das hast du richtig toll gemacht, das war richtig gut. Und in der Gemeinde brauchen wir das genauso. Ermutigt euch einander, spart nicht mit Lob. Sondern es ist so wichtig, weißt du, dass man einfach nicht irgendwie, ja, ach, der oder die toll gemacht, hast du super wieder gemacht, Begrüßungsdienst, ach, das war herrlich. Und dann gehst du mit diesen Gedanken nach Hause. Warum bist du nicht zu Bettina und hast gesagt, lass mich dich nochmal drücken für die ganzen Umarmungen, die du gegeben hast. Hast du gut gemacht. Und weil, guck mal, hast du gesehen, die Bettina hat gelacht, hat sich gefreut. Und denkst, ja, was war da schon Großes? Das erfreut das Herz. Das ist menschlich, dass wir menschlich einfach, weißt du, manche Leute denken immer so hochgeistlich. Wir wollen immer so hochgeistlich sein. Weißt du, lass uns doch in den normalen Dingen anfangen, den Geist hineinzulassen. Einfach liebevoll miteinander umgehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben da eine Menge, also ich habe da eine Menge noch zu lernen, da mehr hineinzukommen in diese Dinge. Weil manchmal vergisst man das einfach, oder? Wie oft vergisst man, dem anderen Lob zu geben? Ständig. Wie oft erinnern wir uns daran, dem anderen Lob zu geben? Sehr wenig. Aber das Gute ist, es kann wachsen. Halleluja! Hast vielleicht gedacht, du bist schon fertig. Da gibt's mehr! Du kannst mehr Ermutigung sein für dein Umfeld. Was wirst du die nächsten Wochen tun? Amen! Ermutigen! Danke für deine Ermutigung zu ermutigen! So, weißt du, ich sag natürlich nicht, dass wir wie die Verrückten irgendwie danke, ne? Das habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Sondern in Normalität, einfach ganz normal. Ich sage das, du denkst vielleicht, Stefan, sowas muss man nicht sagen. Haha. Du glaubst nicht, was ich schon erlebt habe, indem ich Dinge gesagt habe, was Leute gemacht haben. Manche Dinge würdest du mir nicht glauben, würdest du sagen, nein. Ich habe gelernt, auf einem weltlichen Arbeitsplatz sind viele Dinge nicht möglich. Aber in einem christlichen Arbeitsbereich gibt es kein Ding, das unmöglich ist. Das war jetzt nicht auf Gott bezogen. Es gibt Dinge, die auf keiner Arbeitsstelle würdest du das erleben, aber im christlichen Bereich ja. Das ist alles möglich. Aber Gott sei Dank, dass es auch Gott gibt, weil bei Gott sind auch alle Dinge möglich. Und das ist so wunderbar. Genau. Also, ja, ich möchte euch ermutigen, zu ermutigen. Weißt du, wir kommen nicht zur Versammlung, um tapfer durchzuhalten und zu sagen, guck, jetzt haben wir doch schon wieder, ne, und hingekriegt und so. Weißt du, sondern es geht darum, wir wollen uns doch näher kommen, wir wollen näher zum Herrn kommen. Weißt du, und auch die Jüngerschaftsgruppen, das ist das, was ich am Freitag, kannst du dir gerne anhören im internen Bereich, worum es geht in den Jüngerschaftsgruppen. Weißt du, einfach uns näher zu kommen, Freundschaften, Beziehungen aufzubauen, wo wir einfach sagen, hey, wir sind nicht einfach im Club der anonymen Jünger, sondern wir leben transparent Jüngerschaft. Und wir müssen das nicht verstecken, wir müssen das nicht verheimlichen, sondern wir wollen einander lieben, wir wollen einander ehren, wir wollen einander wertschätzen. Wir wollen hineinkommen in das, was Gott für uns zusammen hat. Du wirst dich viel mehr freuen in dieser Gesinnung, wenn andere was mit Gott erleben. Du wirst dich freuen drüber. So wunderbar, Rebecca und Thomas, da steht noch ein Zeugnis aus, ne, irgendwann. Wir werden uns freuen als Gemeinde. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf das Zeugnis. Die haben so viele Dinge gut erlebt, ich freue mich schon drauf. Und das ist so schön, wenn du mitkriegst, andere erleben was. Ich freue mich dann total drauf. Das ist total genial, wo du sagst, Halleluja. Aber weißt du, wenn wir uns nur um uns selber herum drehen, ich will das, ich will das, ich will das, wir werden sogar Zeugnisse verachten. Aber weißt du, das hat nichts damit zu tun, was wir als Gemeinde wollen. Wir wollen lernen, uns wertzuschätzen. Wir wollen lernen, dort hineinzukommen und zu freuen über das, was andere erlebt haben und nicht Menschen sein. Kennst du solche Leute? Hast du eine Zeugnisrunde? Und da sind Leute, die sitzen dann und in jedem Zeugnis müssen sie dann erzählen, das habe ich auch mal erlebt. Damals bei mir in der Schule. Und dann kommt der nächste, erzählt ein Zeugnis, das habe ich auch schon erlebt. Kennst du solche Leute? Ist das ermutigend oder denkst du irgendwie, was hat die Person für ein Problem? Weißt du? Und du kannst einfach da sitzen und du genießt einfach so, das ist doch wunderbar. Und nicht schon wieder du, ja, wir wissen, ja, du bist so gut. Aber guck mal, ja, so, weißt du, und das ist doch wunderschön, dass du dann dich freust und sagst, wow, das ist super. Einmal bekam ich eine Diskussion bei zwei Christen mit. Und ich wurde zum Zuschauer, der mehr und mehr, dem die Kinnlade mehr und mehr runterging und ich gedacht habe, wo wird das enden? Zwei Christen treffen aufeinander. Ich war mit dabei. Ich habe es live mitbekommen. Manchen Situationen, da denke ich wirklich, jetzt Popcorn. Das ist besser wie Kino. Wirklich besser. So, und dann kamen die aufeinander und dann meinte der eine so, ja, habe ich zum ersten Mal gesehen. Genau, weiß nicht, wo das war. Wir haben in einer Gemeinde haben wir geholfen, die brauchten irgendwie Hilfe. Und da kamen wir an, da habe ich die zwei Brüder zum ersten Mal gesehen. Und da meinte der eine so, ja, also ich diene hier, ich bin hier Hausmeister in dieser Gemeinde. Und ich diene hier und der Herr hat echt viel an mir getan. Da meinte der eine Bruder, ja, also der Herr hat auch an mir sehr, sehr viel getan. Ich stand rum, hab gedacht, das war so die Begrüßung, weißt du? Und ich stand rum, hab gedacht, okay, und hab gesagt, soll ich jetzt auch noch was sagen? Hab ich gedacht, nee, weißt du, was soll ich denn jetzt sagen? Der Herr hat noch viel mehr an mir getan. So hab ich dann, nee, da hab ich einfach gedacht, okay. Und dann meinte der eine Bruder, ja, weißt du, ich war früher richtig in der Welt drin. Sagt der andere Bruder, ja, pff, also ich, weißt du, ich habe mit Zuhältern abgehangen. Echt, war ein richtig kaputtes Leben. Und dann meinte der andere, ey, weißt du, was bei mir war? Ich war mit Drogen voll kaputt. So, dann sagt der andere, ey, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den Leuten das Gesicht aufgeschlitzt. So, ich stand da und gedacht, Leute, und es ging immer weiter und die wurden immer lauter. Und ich habe jetzt echt gedacht, gleich musst du dazwischen gehen, weil die sich zerfetzen. Und dann irgendwann der andere, und ich wollte mich umbringen. Und der andere, ich wollte mich auch umbringen. Und es ging kein Witz. Und es ging so weiter. Und ich habe dann gedacht, oh, liebe Zeit. Weißt du, und einer wollte das krassere Zeugnis haben wie der andere. Und einer wollte dem anderen klar machen, ich war viel schlimmer. Und er hat mich viel mehr gerettet wie du. Und das Ganze ging, ich glaube, so 10 Minuten. Und ich habe echt gedacht, die werden sich gleich richtig kloppen. Also so eine Zeugnisrunde. Ich gedacht, obwohl das keine Runde war, das war wie so Tennis, weißt du. Und ich war wie so, ich stand da, die Kinder hat es bei mir runtergefallen. Ich habe gedacht, Immer so hin, weißt du, wie beim Tennis. Klock, klock, klock. Und du hast gedacht, das gibt es nicht. Weißt du? Und da habe ich gesehen. Und am Anfang habe ich mich das so gefreut. Weißt du, am Anfang, oh, der hat Schlimmes erlebt, ein Schlimmeres erlebt. Ich, oh, schön, danke, Jesus. Noch schlimmer, noch. Da habe ich irgendwann gedacht, oh, Hilfe, Jesus. Ne? So. Da, und das ist auch, ne, wenn man manchmal Zeugnis gibt, wir sollten Danke, Jesus sagen und nicht Hilfe, Jesus. Das ist irgendwie dann so, mm-mm. Und weißt du, und deswegen lerne es, Leuten zuzuhören. Und wenn die Zeugnis geben, du freust dich für die. Das kannst du lernen. Weißt du, wenn du merkst, du freust dich gar nicht über das Zeugnis, das sie gibt, und du willst das übertrumpfen, du willst sagen, aber ich. Dann sag, Herr, bitte, offenbare mir in mein Herz. Da scheinen Dinge zu sein, die nicht gut sind und nicht richtig sind. Warum will ich das Zeugnis meines Bruders übertrumpfen? Warum will ich das machen? Weil ich habe oftmals, wenn wir so in einer Zeugnisrunde sind, habe ich manchmal schon gehabt, da habe ich irgendwas erlebt gehabt und in der Vergangenheit. Und da hat jemand erzählt, ungefähr genau dasselbe. Und dann, ich habe dann das so ungefähr erlebt mit noch einer Heilung, noch spektakulärere Heilung. Und weißt du, was ich dann mache in so einer Situation? Ich sag nichts. Und alle freuen sich und sagen, das ist so gewaltig, was du getan hast, das ist gut. Und sag ich, wow, das ist klasse. Und ich weiß einfach, weißt du, ich könnte jetzt etwas sagen. Und das ist eine Person, die vielleicht zum ersten Mal das so erlebt hat, die freut sich gerade. Und für die wäre das so, als ich das erste Mal ein Auto geschenkt bekommen habe, war ich in einer Runde und sagte, dass der hat mir ein Auto geschenkt. Und da saß einer und sagte, weißt du, das ist gar nichts. Ich habe ein Auto geschenkt bekommen und hat dieses Zeugnis erzählt. Und ich war so getroffen, habe gedacht, oh. Weißt du? Hab gedacht, schade. Aber das war so cool. Die Person kam nachher zu mir und hat gemeint, Steffen, das tut mir leid, dass ich gesagt habe, das war gar nichts. Ich habe eine größere Situation erlebt, die schwieriger war, ein Auto geschenkt zu bekommen haben, zu haben wie du. Aber weißt du, dein Zeugnis war gut und der Herr ist mit dir und der Herr ist gut. Habe ich dann so ermutigt, weißt du? Aber das sind so Dinge, wir können da manchmal, und wir freuen uns nicht, was andere erlebt haben, sagen, das ist schön, das ist ermutigend. Wir müssen nicht bei jedem unseren Senf dazugeben und sagen, ja, das hatte ich auch, 99 und viel größer. Und freu dich doch einfach mit deinem Bruder und deiner Schwester. Sag einfach, das ist klasse, das ist wunderbar, das ist herrlich. Wenn es reinpasst und du merkst, ich würde mein Zeugnis jetzt noch reingeben und die würde das noch mehr ermutigen, dann mach das. So, also, was wirst du die Woche tun? Ermutigen. Ermutige. Du bist ein Ermutiger. Wir brauchen den Dienst der Ermutigung unbedingt in unserer Zeit. Weil viele haben den Dienst der Entmutigung. Weiß nicht, ob du schon so welche getroffen hast. Aber wir sind dazu auserwählt, zu ermutigen. Und jeder von uns braucht Ermutigung. Du hast gesehen, alle haben aufgezeigt. Das weißt du ganz genau. Ist es nicht wunderbar? Amen. Amen.